Herzlichen Dank für das Willkommen in eurer Mitte. Wie gesagt, wir sind das erste Mal in Graz. Vorbeigefahren bin ich allerdings schon einmal auf dem Wege in das damalige Jugoslawien, wo ich an der Bibelschule in Zagreb dann unterrichtet habe. Der Einladung hierher bin ich sehr gerne nachgekommen und darum möchte ich auch gleich einsteigen. Die Beschäftigung mit dem Buch der Offenbarung, mit dem Buch mit den sieben Siegeln, steht ja unter der großen Frage, was bringt die Zukunft? Ehe ich aber auf Fragen antworte, möchte ich meinerseits mit einer Frage beginnen. Wer von euch würde sich in ein Auto setzen und damit durch die stockdunkle Nacht auf einer Landstraße fahren? Und dieses Auto hat Scheinwerfer, aber nur hinten. Man würde im Rückspiegel genau sehen können und erkennen können, wo man gefahren ist. Im Streulicht könnte man so ungefähr ahnen, wo man ist, aber nach vorne würde man absolut ins Dunkle fahren. Wer würde sich einem solchen Gefährt anvertrauen? Wer würde wagen, damit zu fahren? Wie gesagt, in stockdunkler Nacht. Wir würden sehr wahrscheinlich sagen, nein, danke. Ein solches Auto würden wir dem Automobilclub empfehlen, es mit der silbernen Zitrone auszuzeichnen, denn das ist ja die Auszeichnung, die jedes Jahr für die größte Fehlkonstruktion vergeben wird. Aber so sehr wir auch aus nüchternen Erwägungen sagen, damit würde ich nie fahren, so leben wir. Wir lesen in der Zeitung, was gestern war, wir sehen in den Nachrichten, was heute ist, aber wir haben keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Wir lesen in der Zeitung, das war, wir lesen in den Wochenmagazinen, so war es, wir lesen dann in den ausführlicheren Ergänzungen, darum war es so. Und den Rest lesen wir dann in den Geschichtsbüchern. Aber bitte geht doch mal morgen an den Kiosk und verlangt die Zeitung vom Montag. Ihr werdet Kopfschütteln ernten. Gibt es noch nicht? Ja, warum nicht? Man weiß ja nicht, was geschieht oder verlangt. Das Wochenmagazin für die übernächste Woche gibt's nicht, wir wissen nicht, was passiert. Verlangt ein Monatsmagazin, um zu wissen, was denn der Mai alles bringt. Gibt's nicht. Oder verlangt den gesamten Jahresrückblick bereits für 2008. Das Kopfschütteln würde jeweils zunehmen und damit unsere völlige Unfähigkeit belegen, dass wir wohl übers Gestern nachdenken können, übers Heute schon nicht mehr ganz im Klaren sind, was los ist, aber über das Morgen, das Übermorgen und die Zukunft gar nichts sagen können. Oder doch? Ja, wir als Christen können es, denn Petrus schreibt im ersten Jahrhundert in einer ähnlich unsicheren Zeit, wo keiner wusste, wie wird es denn nun weitergehen mit den ganzen sich anbahnenden Entwicklungen. Da schreibt der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel, dort von Vers 18, folgende sehr zu beachtende Feststellung. Er schreibt, wir besitzen umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, ein Licht, ein Scheinwerfer, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Petrus hält fest, wir leben nicht ins Dunkel. Wir haben ein Licht, eine Lampe, eine Lichtquelle, die da leuchtet am dunklen Ort. Und zwar nicht nur für den Augenblick, die Gegenwart, sondern für die Zukunft, denn er spricht davon bis. Dieses kleine Wörtlein öffnet die Tür in die Zukunft. Und er sagt, bis der finale Tag der gesamten Geschichte, das Ziel der Menschheit und für die Christen speziell unsere Hoffnung, dann anbricht. Petrus sagt, diese Lampe ist das prophetische Wort. Und dieses prophetische Wort darf nicht in menschlicher Willkür gedeutet werden. Damit darf nicht nach eigenem Gutdünken umgegangen werden, sondern dieses prophetische Wort muss als etwas angesehen werden, das so wertvoll ist, dass man damit sorgfältig umgeht. Das lässt jetzt natürlich einige Fragen aufkommen. Frage 1. Was ist denn das prophetische Wort? Oder, um es kurz zu fassen, was ist Prophetie? Allein schon beim Lesen und Hören spüren wir, das ist kein deutsches Wort. Das ist ein Wort, das wir als Fremdwort bezeichnen. Richtig, es ist aus der griechischen Sprache zu uns gekommen. In der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist. Und dieses Neue Testament, da ist ja diese Schrift von Petrus Bestandteil, nimmt Bezug auf das Alte Testament und nimmt Bezug auf Prophetie. Aber was ist denn jetzt Prophetie? Ehe wir irgend nach einem Lexikon greifen, ehe wir die verschiedenen Lexikas untersuchen oder ganze Enzyklopädien wälzen, wollen wir uns an die höchste Autorität wenden, die es gibt. Denn Gott selbst definiert diesen Begriff. In 2. Mose, Kapitel 7 lesen wir Folgendes. Es geht hier um die Berufung Mose. Er war in Ägypten aufgewachsen als Prinz, ausgebildet mit allen da für die damalige Zeit zur Verfügung stehenden Wissenschaften. Mit 40 Jahren musste er aus Ägypten fliehen. Und mit 80 Jahren, nachdem er 40 Jahre lang Kleinvieh gehütet hatte, also keine großartigen Ambitionen mehr hatte, da redet Gott zu ihm und sagt, ich will dich senden, du sollst mein Volk in Freiheit führen. Du sollst zum Pharao gehen. Mose hat viele Gründe, warum das unmöglich ist. Und sein Hauptgrund ist der, ich kann nicht reden. ich habe eine schwere Zunge. Nun, wer 40 Jahre Schafe und Ziegen hütet, der wird auch nicht sehr gesprächig sein. Denn diese Viecher haben nur begrenzte Konversationsmöglichkeiten. Und so spricht Gott zu ihm auf diese Vorhaltung und sagt: Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott eingesetzt. Das heißt, zur Autorität bestimmt. Du kommst nicht als kleiner Mann aus der Einöde des Sinai. Du kommst als Autorität. Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde. Und dein Bruder Aaron, der soll zum Pharao reden. Damit haben wir eine klare Definition, was Prophetie ist, wer ein Prophet ist. Nämlich für jemand anderen reden. Wir haben hier geradezu doppelte Prophetie. Gott redet zu Mose. Mose hört. Mose spricht zu Aaron. Aaron hört. Und Aaron spricht zu Pharao. Prophetie ist für jemand anderen in Autorität reden. Das heißt, zur Prophetie gehören zwei Elemente, das Empfangen und das Weitergeben. Wer nur Dinge empfängt, ist kein Prophet, sondern wird in der Bibel als Seher, als Weiser bezeichnet, der Einsicht hat. Wer nur redet, ist auch kein Prophet. Wir würden ihn heute einen Schwätzer oder eine Quasselstrippe nennen. Zum Prophetendienst gehören die zwei Elemente. In Autorität empfangen und in Autorität weitergeben. Wie aber geschieht Prophetie? Wie geschieht das Empfangen? Die Bibel zeigt uns drei Bereiche. Und das sind diese Bereiche. Als Vision, als Audition und als Inspiration. Keine Sorge, ich erläutere Fremdworte. Vision, der Begriff ist uns irgendwie bekannt. Wenn ich sage irgendwie, dann möchte ich damit andeuten, dass das mittlerweile ein verwaschener, sehr weiter von den verschiedensten Ansichten beanspruchter Begriff ist. Auf jeden Fall hat Vision mit Sehen zu tun. Womit sehen wir denn? Mit unseren Augen. Das ist richtig und zugleich falsch. Denn unsere Augen sind eigentlich von Gott geschaffene, wunderbare, organische, optische Instrumente. Die Linse des Auges bündelt die Lichtwellen und wirft sie auf die Netzhaut. Dort sind Pünktchen und Stäbchen als Nervenendungen, die diese Lichtreize in elektrochemische Impulse umwandeln, die über den Sehnerv ins Gehirn geleitet werden. Und dort werden diese Impulse entschlüsselt und werden zum Bild. Damit sehen wir eigentlich wo? Im Sehzentrum des Gehirns. Wenn ein Prophet Dinge sieht, dann muss er sie nicht mit den natürlichen Augen im Raum sehen, denn er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Gott gibt seine Informationen direkt in den Sehnerv ein oder ins Sehzentrum. Und so sieht der Prophet. Und andere stehen daneben und schütteln nur den Kopf und sagen, ich sehe nichts. Das veranschaulicht, wie dumm die Aussage ist. Ich glaube nur, was ich sehe. Das reicht nicht mal für einen Suppentellerhorizont. Weil es viel mehr Dinge gibt, als wir mit unserem begrenzten Sehvermögen wahrnehmen können. Prophetie ist göttlich geschenkter Einblick in Dinge, die andere nicht sehen, nicht wahrnehmen, die sie auch nicht erkennen können, denn dafür reichen unsere Verstandeskräfte nicht aus. Prophetie geschieht zweitens durch Audition. Audi kennen wir als Automarke. Richtig. Audi ist nichts weiter wie die Fortsetzung der alten deutschen Autonobelmarke Horch. Und die lateinische Form von Horch ist Audi. Audition hat es also mit Hören zu tun. Und wenn ich jetzt wieder frage, womit hören wir, dann weiß ich, seid ihr vorsichtiger mit der Antwort mit den Ohren. Denn das ist sowohl richtig als auch falsch. Denn die Ohren, die wir links und rechts am Kopf haben, übrigens zwei davon, während wir nur einen Mund haben. Darüber lohnt sich immer nachzudenken. Die Ohren haben keine andere Funktion, als Schallwellen, die uns erreichen, zu bündeln und auf das Trommelfell zu werfen, das dann in Schwingungen gerät und über die kleinsten Knochen unseres Skelettes, über Hammer, Amboss und Steigbügel werden die Schwingungen weitergegeben an die Gehörschnecke, die mit vielen kleinen Härchen versehen ist. Und da sind die Hörnerven. Hier werden die Impulse wieder in elektrochemische Reize umgesetzt, werden ins Hörzentrum des Gehirns geleitet und werden dort gemäß unserem Sprachverständnis entschlüsselt. Das heißt, wenn Gott redet, wenn ein Prophet hört, dann muss das die Stimme Gottes nicht wie das Rollen des Donners sein. Viele haben den Film Die Zehn Gebote gesehen. Ist ja beeindruckend. Wir als Kinder haben gerne eine Gartengießkanne genommen, haben die Tülle runtergenommen und durchs Gießrohr dann in diesen Behälter hineingesprochen. Das klang dann so voluminös. Viele meinen, wenn Gott redet, dann muss es so sein. Es kann sein. Aber die Regel ist es nicht. Gott gibt sein Reden direkt in den Hörnerv oder ins Hörzentrum ein. Der Prophet hört und daneben stehen Leute, die nehmen gar nichts wahr. Oder nur undefinierbares Geräusch. Es donnert. Propheten dagegen hören die Stimme Gottes, vernehmen das, was Gott sagt, verstehen es und geben es weiter. Der dritte Weg des Empfangs der Prophetie neben Vision und Audition ist jetzt Inspiration. Inspiration geht weit über die Fähigkeiten unseres Intellektes hinaus. Gott hat uns ja herausragende Fähigkeiten gegeben. Und wir sollten unseren Kopf nicht nur als Erwerbsgrundlage für Friseure gebrauchen oder als Hutständer, sondern wir sollten davon Gebrauch machen, von den intellektuellen Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Wir nutzen sowieso in der Regel nur 25% des vorhandenen Potenziales. Aber so viel wir auch aktivieren könnten durch Lernen, Forschen, Auswerten, es gibt Dinge, die sind für die menschliche Intelligenz unerreichbar. Das sind Wahrnehmungen, die kann man weder lesen, noch lernen, noch durch Lebenserfahrung sich erwerben. Das ist jener Vorgang, dass der Geist Gottes im Bewusstsein des Menschen klare Sachverhalte aufzeigt, die anderen verborgen sind, wo sie nicht hineinschauen können. Durch den Geist aber inspiriert Wissen Propheten über diese Dinge, sprechen dieses Wissen aus, geben es weiter. Diese Inspiration wird vom eigentlichen griechischen Wort, das gebraucht wird, auch so wiedergegeben, eingehaucht. Gott durch seinen Geist gibt diese Dinge. Wer nun aber sieht, hört und weiß, ist damit noch kein Prophet, sondern er ist einer, der empfangen hat. Zum Propheten wird jemand erst dann, zur Prophetie wird das alles erst, wenn es weitergegeben wird. Die Weitergabe erfolgt auch auf dreierlei Weise, und zwar verbal, literal und dramaturgisch. Verbal heißt redend. Und so haben wir die Bibel voll davon, dass Menschen auftreten mit der klaren Aussage, so spricht der Herr. Den Wortlaut können Schwätzer wiederholen, aber den Inhalt und die Autorität können nur Propheten, kann nur die Prophetie gewährleisten. Diese ausgesprochene, verkündete Prophetie wird auch literarisch geschrieben weitergegeben. In dieser Form haben wir die Bibel als literare Prophetie. Hier ist Reden, hier ist Zeigen, hier ist Offenbaren Gottes enthalten, und das ist nicht nur ausgesprochen, sondern niedergeschrieben worden. In dem Sinne ist die ganze Bibel Prophetie. Hier reden Menschen inspiriert durch den Heiligen Geist die Dinge, die wir lesen. Und das zeigt uns, dass wir mit der Bibel nicht umgehen können wie mit jedem anderen Buch. Der Inhalt, der Ursprung, die Absicht erfordern einen ganz anderen Umgang. Und deswegen sagt Petrus, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Ihr seid aufgefordert zur Sorgfalt und ihr seid hineingenommen in das Bewusstsein, dass Gott dadurch etwas bewirken möchte. Also reden, schreiben in der Weitergabe und noch ein dritter Weg, der allerdings für unsere Kultur sehr fremd scheint. Das ist die Übermittlung durch Dramaturgie oder anders ausgedrückt in der Ganzkörpersprache. Während in unserer Kultur Kommunikation weitgehend auf dem Bereich des Sehens und Redens agiert, beobachten wir in der alten orientalischen Welt die dramaturgische Ganzkörpervermittlung. Jemand sagte sehr treffend, aber auch humorvoll, binde einem Süditaliener die Hände auf dem Rücken zusammen und er ist sprachlos. Weil es zu seinem Naturell und zu seiner Kultur gehört, die Rede mit gestaltenden Momenten zu begleiten. Und je weiter wir in die orientalische Welt eintauchen, umso ausgeprägter ist das. Und so finden wir einen Propheten Hesekiel. Könnt ihr nachlesen, einer der großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Nachdem Gott ihn zum Propheten berufen hat, in einer Zeit, wo die Babylonier Jerusalem angreifen, wo die Babylonier Jerusalem erobert haben, wo die Zerstörung der Stadt ansteht und des Tempels, und die Menschen das nicht wahrhaben wollen, da beauftragt Gott diesen Propheten, mit drastischen Mitteln die Botschaft zu weiterzugeben. Gott sagt zu ihm, nimm dir eine Tontafel, ritze darin die Stadt Jerusalem ein, leg die Tontafel auf die Erde, bau einen Wall um diese Tontafel, mache dir aus kleinen Hölzern Belagerungswerkzeuge. Kurz gefasst, der Prophet im Sandkasten. Was würden wir über so einen denken? Na ja, eine frühkindliche Phase ist nicht ganz ausgelebt worden und bedarf jetzt des Freiraums. Die Menschen schütteln den Kopf. Hesekiel, was machst du da? Und Hesekiel schaut auf und er sagt, so wird es euch ergehen. Diese Stadt wird belagert. Diese Stadt wird bestürmt und diese Stadt wird eingenommen werden. Die Leute schütteln nur den Kopf und sagen, komischer Mensch, und gehen weiter. Wie verblendet, wie verbohrt, wie scheinbar sicher kann doch ein Mensch sein, selbst wenn Gott klar redet. Und so sagt Gott zu Hesekiel, beschaff dir Nahrungsvorräte für ein Jahr. Beschaff dir Brennstoffvorräte für diese Zeit, getrockneten Dung. Leg dich auf eine Seite und rühr dich nicht vom Fleck und bereite jeden Tag deine Mahlzeit auf einer Feuerstätte, die mit Dung beheizt wird. Stellen wir uns einen solchen Menschen mitten in der Stadt vor. Wir würden nicht nur kopfschüttelnd an ihm vorübergehen, sondern ich denke, da wäre der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Notdienst der Landespsychiatrischen Anstalt rufen, weil hier jemand ausgeflippt in seiner Überspanntheit nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Und auf die Frage, Hesekiel, was machst du? Da hebt er seinen Blick und sagt, so spricht der Herr, so wird es euch ergehen. Ihr werdet euch nicht vom Fleck rühren können, sondern ihr werdet das alles erleben, was gesagt worden ist. Und wieder gehen die Leute kopfschüttelnd davon und sagen, komischer Mensch. Ist es nicht dramatisch, wie nachhaltig Gott reden kann und der Mensch in der eigenen Verbohrtheit seinen Weg geht? Die Menschen haben sich nicht geändert von damals bis heute. Es ist, als würden wir in einen Spiegel schauen und vielleicht erkennst du dein eigenes Angesicht darin. So sind wir. Und darum sagt Gott ein drittes Mal, besorge dir ein ganz scharf geschliffenes Schwert, nimm dein Haupthaar und deinen Bart und trenne sie ab. Dann nimm diese Haare, teile sie in drei Teile. Den einen Teil zerhacke mit dem Schwert zu lauter kleinen Stücken. Den zweiten Teil verbrenne und den dritten Teil wirf in den Wind. Was würden wir von einem solchen Mann mitten im Stadtzentrum denken? Wir würden den Notdienst zur Eile antreiben. Und als Hesekiel gefragt wird, was machst du? Da hebt er seinen Blick und sagt, so wird es euch ergehen. Das Schwert wird euch in Stücke schlagen, das Feuer wird euch verbrennen und der Sturmwind der Gerichte Gottes wird euch vertreiben. Gott redet. Und Gott redet nachhaltig. Und Gott will verstanden werden. Und darum geschieht Prophetie. Manchmal in so nachhaltiger Weise. Auch im Neuen Testament? Ja. Da ist Paulus der Rückreise von der dritten Missionsreise in Caesarea und berichtet der Gemeinde von seinen Erfahrungen. Da steht der Prophet Agabus auf, geht zu Paulus, knüpft ihn, seinen Gürtel von seinem Leibrock, bindet sich Hände und Füße und spricht zu der erstaunten Gemeinde. Der Geist spricht, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, wird gebunden geführt werden vor die römischen Autoritäten. Das dramaturgische Element ist ein Ausdruck des Bemühens Gottes um uns als Menschen. Wenn Prophetie auf solche nachhaltigen Arten und Weisen geschieht, dann müssen wir dem Hinweis des Petrus unbedingt folgen und sorgfältig damit umgehen. Er mahnt und sagt, niemals ist eine Prophetie aus dem Willen eines Menschen hervorgebracht worden, sondern von Gott her redeten Menschen. Hier geht es nicht um Meinung, um Ansichten. Hier geht es nicht um irgendwelche von Menschen hervorgebrachten Dinge. Hier geht es um göttliche Dinge. Und wie ich bereits sagte, diese müssen anders behandelt werden. Und darum sagt Petrus, steht es nicht in eurem Ermessen, damit willkürlich umzugehen. Prophetie darf nicht nach Willkür gedeutet werden, sondern Prophetie muss in der göttlichen Perspektive behandelt werden. Was heißt das? Da die ganze Bibel Prophetie ist, kann die Bibel nicht mit Hilfe eines anderen Buches ausgelegt werden. Da uns in der Bibel Prophetie begegnet, kann Prophetie nicht mit Hilfe irgendeines anderen Buches gedeutet werden, sondern Bibel muss mit Bibel gedeutet werden und Prophetie mit Prophetie aus der Bibel. Es würde doch niemand einfallen, ein Buch über Weltraumfahrt mit Hilfe eines Buches über Gartenbau zu deuten. Das würde zu so seltsamen Ergebnissen wie Umlaufbahnen von Karotten und Fliehgeschwindigkeiten von Kohlköpfen kommen. Kompletter Unsinn. Und darum muss Prophetie mit Prophetie, Bibel mit Bibel gedeutet werden. Wenn wir das beachten, dann sind wir auf dem richtigen Wege.